Schluss. Die Sprüche und Handlungen, die sich von Jesus erhalten haben, streiten symbolische Kraft aus. Man kann heute drei verschiedene Symbolkreise unterscheiden, aus denen das Lebensbild der synoptischen Überlieferung immer da wirkt. Den Christus der Kirchendogmen, den theologischen Mittlerchristus des Paulus und den religionswissenschaftlichen irdischen Jesus, wie er aus der Evangelienkritik sich zur zusammenhängenden Gestalt verdichtet. Die drei Kreise liegen ineinander. Zuunterst mit dem größten Durchmesser der kirchliche Dogmenchristus, über ihm der protestantische Jesuschrist der Reformatoren und Pietisten, endlich nun nicht mehr ein Erzeugnis der Kirche, sondern der Kultur, der synoptische Jesus der Forschung, der zum Römerbrief des Paulus in einen deutlichen Abstand tritt. Diese drei Wirkungskreise nehmen sich aus wie in einem musikalischen System die verschiedenen vorgezeichneten Schlüssel an ein und demselben Notenbalken. Je nach dem gültigen Schlüssel singt sich die gleiche Reihe der Notenköpfe anders und doch ähnlich. Die Abstände klingen anders bei gleicher Tonfolge. Der neu eingeführte dritte Schlüssel liegt vor zum Gebrauche der Gebildeten. Und da tritt denn die synoptische Wissenschaft dem früheren liberalen Jesusbild, das sich für eine bleibende wissenschaftliche Größe hielt, gründlich entgegen und setzt es außer Kraft. Eine Lebenslehre, in der die Wissenschaft nur eine ehrwürdige Mumie glaubte achten zu müssen, wird von ihrem Einbunde befreit, und man sieht nun erst, wie sehr sie die Schranken der Geschichte überstand und sich eines überzeitlichen Lebens erfreut. Niemand kann mehr mit den Mitteln der Erkenntnis die Verkündigung des Jesus widerlegen, nachdem die Wissenschaft sie außerhalb ihrer Beweise gestellt hat. Was hätte dann Jesus dem heutigen Menschen zu sagen? Gewiss nichts anderes, als was er auch den Kirchen gesagt hat. Aber es ist nun eine dritte Art von Verständnis möglich geworden. Dem Katholiken ist Jesus der Stifter einer priesterlichen Geistesmacht, dem Protestanten die Stütze seines religiösen Ich-Bewusstseins. Dem modernen Menschen legt die synoptische Verkündigung die Überwindung des Entwicklungsgedankens nahe, der seine Weltanschauung immer noch beherrscht. Das Leben entfaltet sich ohne Zutun des Menschen. Es kreist in den kosmischen Bahnen der Planeten und in den Gefäßen der organischen Gebilde. Der Geist, der erkennt und bewusst macht, ist dem göttlichen Leben entbehrlich, wenn nicht gar schädlich und feindlich. Wer sich triebhaft in die göttliche Substanz, die in der Welt wächst, einbezogen weiß, der kann für sich von Gnade reden. Er ist das Kind einer Wahl. Aber diese Gewissheit ist von vornherein eine Täuschung, wenn sie sich nicht in einer Verantwortung wiederfindet, die seinen ganzen künftigen Wandel unausweichlich bestimmt und gestaltet. Der Mensch, der göttlichen Hauch atmet, sieht sich aufgeboten, gegen ein Reich satanischer Gewalten, die sogar im rechtmäßigen Besitz und im geistreichen Wissen lauern. Den Kampf gegen dieses Widergöttliche im Leben zu führen, dazu spornt Jesus in seiner Verkündigung an. Diese Jesus einer psychologisch geleiteten Evangelienwissenschaft konnte nur unserem gegenwärtigsten Denken und Auffassen aller Dinge entspringen. Er tritt aus der alten Bibel auf uns zu, weil heute die Betrachtungsweise schwindet, die ihm noch im Wege stand. Der liberale Jesus war, wie ein impressionistisches Gemälde oder ein Theaterstück, das aus einzelnen Szenen sich zusammenschiebt, oder gar wie der gleitende Streifen des Filmbandes gänzlich in der Fläche aufgegangen. Man fürchtete sich vor dem Raume und den Geheimnissen seiner Tiefe. In dieser unzulänglichen Ungewissheit, die gar bald zur Unwissenheit wird, bleibt jede Forschung stecken, die sich mit den synoptischen Texten nur unter dem Ziele beschäftigt, der Menschheit und ihrem nachgerade doch etwas fragwürdig gewordenen Fortschritt zu dienen. Die psychologische Beleuchtung hingegen darf deshalb, weil sie ja das auf kritischem Wege gewonnene historische Gut bestrahlt, sich der Hoffnung hingeben, etwas von dem offenbarenden Wesen des irdischen Jesus zu vermitteln, denn sie gewinnt ihm nun die eingebüßte Tiefe zurück, mit der er von seinen Religionen erlebt wird, indem ihn historische Psychologie in den kosmischen Zeitraum hinausstellt, wo er sich in keinem Vergleiche freier zu entfalten vermag, als in der allzu begrenzten Enge des nur menschlichen Charakters. Durch ihn laufen, so irdisch er war, die göttlichen Ströme lebendig hindurch. So erschafft wissenschaftliche Forschung, die in der Historie Fuß fasst und von Psychologie geleitet wird, uns einen dunklen Jesus, der nicht der okkulte Christus der theosophischen Hexenmeister ist, und statt ihn als eine mystische Tatsache auszugeben, erkennen wir an den gewissenhaft und sorgsam aufgedeckten Spuren seines einstigen Erdenlebens einen weiten Spielraum für eine große Menschlichkeit, ehe hinter den nicht mehr aufzuhellenden Nieten und Lücken der Überlieferung, das durch keinerlei historische Aufhellung mehr zu enträtselnde, heilige Weltgeheimnis anhebt. Deshalb wird, wer heute dieser Lehre nahesteht, eine gewaltige Erschütterung in sich verspüren, von jenem dunklen Klange. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes, und nichts kann er euch zuleide tun. Lukas 10, 19. Aber welchem Vorgange dient der menschliche Kampf für die göttliche Übermacht? Nun, der Erneuerung des Lebens, dem jeder Verlust zum Gewinn wird, wenn dieser sich von der unerschöpflichen Kraft der Wiederherstellung ergreifen lässt. Dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden. Lukas 15, 32a. Seit ein solches Wort gesprochen wurde, herrscht es in der Welt um des Beispiels willen, das sich in der Persönlichkeit seines Urhebers mit ihm verband.